Leid kommt oft mit einem unüberbrückbaren Gefühl der Einsamkeit. Das Gefühl, einen Weg beschreiten zu müssen, den sonst keiner mit dir geht. Und du kommst dir dann vor wie in einer Gefängniszelle in Einzelhaft, wo du abgeschottet bist von unüberwindbaren Betonwänden, undurchdringlichen Gitterstäben oder gar verschlossene Metalltüren. Vor allen Dingen bist du dann völlig allein. Niemand kann herein, du selbst kannst nicht hinaus. Deine Stimme hält an den Wänden ab, deine Schritte hörst nur du und mit deinen Gedanken bist du völlig allein. Und so fühlt sich manch einer in einer Gefängniszelle der Einsamkeit wieder. Es ist nicht so, dass niemand Mitgefühl gezeigt hätte. Es ist nicht so, dass nicht auch andere für dich gebetet hätten. Doch wenn du selbst durch schwere Zeiten gehst, schaust du manchmal um dich herum und wirst den Eindruck nicht los, dass du die einzige Person bist, die das gerade durchmacht. Und dass das, was du durchmachst, unvergleichlich ist zu dem, was andere durchmachen. Und es ist dann eine Kette der Gedanken, die sich aneinanderreihen, indem man sich menschlicherweise verliert und dadurch das Gefühl der Einsamkeit nur noch umso größer wird. Man sei völlig isoliert, völlig allein. Der Eindruck entsteht dann bei denen, die sagen, meine Kinder sind ständig krank und ich bin dadurch immer wieder isoliert von der Gemeinde, von Gemeinschaft. Ich bin völlig allein, Gefängnis der Einsamkeit. Andere, ich wünsche mir so sehr, verheiratet zu sein. Ich wünsche mir, mein Leben mit jemandem teilen zu können und ständig jemanden an meiner Seite zu haben. Und stattdessen bin ich allein. Gefängniszelle der Einsamkeit. Ich bin der oder die Einzige auf der Arbeit, die gläubig ist. Ständig stehe ich gegen einer Wand an. Ständig bin ich alleine unterwegs. Gefängniszelle der Einsamkeit. Oder manch einer von euch, der nicht ursprünglich aus diesem Land kommt, der sagt, ich bin niemand versteht meine Sprache, niemand versteht meine Kultur, ich bin ganz allein unterwegs. Gefängniszelle der Einsamkeit. Oder es mag auch einfach nur schwere Zeiten sein, die du durchmachst, wo du merkst, niemand kann es wirklich nachvollziehen. Niemand scheint dich wirklich zu verstehen. Gefängniszelle der Einsamkeit. Und so ist die Einsamkeit ein Problem des Leidenden. Typisch für Menschen, die Leid ertragen, die durch schwierige Zeiten gehen können, die es dahin geführt hat, dass Spurgeon in einer seiner Predigten gesagt hat, das will ich dir sagen, die Einmaligkeit des Leids ist ein Wunschtraum des Leidenden. Du sitzt allein und schweigst und du sagst in deinem Herzen, ich bin der Mann, der das Leid gesehen hat und damit hat er recht. Jeder hat die Tendenz, wenn er selber durch Leid hindurchgeht, auf sich selbst zu schauen und zu sagen, niemand macht das Gleiche durch wie ich. Das Joch, was ich auferlegt bekommen habe, ist viel schwerer als das, was andere haben. Und wenn jemand zu dir kommt und mit dir redet, sagst du, naja, du hast gut reden, du machst ja nicht das Gleiche durch. Nun, niemand kann den Weg mit dir so beschreiten, wie du ihn gehst. Niemand wird genau durch das Gleiche durchgehen, wie du es tust. Aber der Fokus darauf wird das Gefühl der Einsamkeit nur noch vergrößern. Und so ist Einsamkeit oft eine Konsequenz und manchmal auch die Ursache des Leids, das jeder Einzelne ertragen muss. Und wir sehen heute einen Psalm, der aus dieser Einsamkeit heraus geschrieben wurde. Einen Psalm, in dem der Psalmist selbst uns drei Schritte in seiner Einsamkeit zeigt, mit denen du auch einen Weg aus deiner Einsamkeit heraus finden kannst. Und den Text dürft ihr gerne mit mir aufschlagen. Psalm 142. Psalm 142. Ein Maskil von David, als er in der Höhle war. Ein Gebet. Mit meiner Stimme schreie ich um Hilfe zum Herrn, mit meiner Stimme flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Anliegen vor ihm aus, meine Not erzähle ich ihm. Als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. Auf dem Weg, den ich wandle, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt. Schau zur Rechten und sieh, ich habe ja niemanden, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. Zu dir habe ich um Hilfe geschrien, Herr. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen. Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Rette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Die Gerechten mögen mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Vater, und wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir danken dir auch für diese Psalmen, die du uns gegeben hast, wo wir das Herz der Gerechten hören, wie sie ihre Stimme zu dir richten. O Herr, und wir wollen von David, von dir, aus deinem Wort heute Morgen lernen. Und wir bitten dich darum, dass du heute wieder durch deinen Geist redest. Wir bitten dich, dass du uns offene Ohren, offene Herzen schenkst. Wir bitten dich darum, dass du uns empfänglich machst für das, was du für uns hast. Wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, nicht nur Hörer, sondern Täter deines Wortes zu sein. Und so legen wir dir diese Zeit nun auch hin und bitten dich darum, rede du, Herr, denn dein Volk hört. Amen. Wir haben es hier mit dem Psalm 142 mit einem klassischen Klagepsalm zu tun. Ein Psalm, der von David in einer schwierigen Zeit geschrieben wurde. Nun ist es die dritte Predigt, wo wir uns mit diesem Klagen auseinandersetzen. Und der ein oder andere mag sich von euch auch fragen, warum das jetzt schon wieder? Nun, die Antwort liegt darin, dass die Kunst des Klagens uns Christen abhanden gekommen ist. Und wo weniger Wissen da ist, braucht man auch umso mehr Lehre und umso mehr Erinnerung. Und aus dem Grund noch eine Ehrenrunde durch einen Klagenpsalm, der dir dabei hilft, dein Leid in deinem Leben zu Gott gegenüber zu klagen, zum Ausdruck zu bringen. Nun, es ist auch interessant, wenn ihr die Zitate im Neuen Testament anschaut, dass die Psalmen, die am häufigsten im Neuen Testament zitiert werden, nicht die fröhlichen Psalmen sind, wo der Herr gepriesen wird, sondern die Klagepsalmen. Jesus selbst rief Zeilen aus Psalm 22 am Kreuz aus. Und so waren viele der Zitate aus diesen Klagepsalmen, die sehr schwerwiegend waren, aber dann auch die waren, die am meisten Hoffnung in die Situation hineingebracht haben. Wir sind nun in der Reihe zum Leid bei der vierten Predigt angelangt. Wir haben in der ersten Predigt miteinander betrachtet, was Leid überhaupt ist, wo es herkommt. Und wir haben damals festgehalten, dass alles in 1. Mose 3 seinen Anfang nahm. Als die Sünde in die Welt einkam. Mit der Sünde kam Krankheit, kam Not, kam Leid in den verschiedensten Formen in diese Welt hinein. Wir haben auch gesehen damals, dass es auch eine Lösung zu diesem Leid gibt. Und diese Lösung liegt in Christus allein. Derjenige, der alles wiederherstellen kann, derjenige, der alles wieder beseitigen kann und der vor allen Dingen Hoffnung geben kann, auch mitten im Leid. Und dann haben wir in den letzten Predigten einfach miteinander uns damit auseinandergesetzt, wie schaffen wir das jetzt, in dieser Spannung zu leben, wo eine kaputte Welt uns umgibt, wo wir mit Leid selbst zu kämpfen haben und einen guten Gott haben, mit dem wir zusammen durch dieses Leid gehen. Und mit ihm zusammen durch das Leid gehen, heißt auch zu klagen. Und das sehen wir hier wieder einmal bei David, der seine Klage direkt an Gott richtet, seine Situation beschreibt und Hilfe erwartet. Und wir gehen jetzt mit ihm die Schritte in seiner Einsamkeit durch. Mit dem ersten Schritt, rede zu Gott in deiner Einsamkeit. Der Psalm ist überschrieben in Vers 1 mit einem Maskil von David, als er in der Höhle war, ein Gebet. Dieser Psalm wurde geschrieben von dem König David, dem Mann nach dem Herzen Gottes. Er schrieb diesen Psalm, er nennt es ein Maskil, das kann man übersetzen mit Lehrpsalm oder Weisheitspsalms, der gleichzeitig auch ein Gebet war, also eine Schrift gerichtet an Gott, der dann auch zusätzlich in einer ganz besonderen Situation verfasst war, wenn es hier heißt, als er in der Höhle war. Bei vielen der Psalmen wirst du nicht genau herausfinden können, in welche Situation der Schreiber hineinschreibt. Bei manchen schon. Und so ist dieser Psalm einer dieser Psalmen, den wir einer Situation zuordnen können, einer Zeit im Leben Davids. Nun, David war, wie ihr schon wisst, König Israels. Aber er fing nicht als König Israels an, sondern als ein bescheidener Hirtenjunge, der die Schafe seines Vaters Isais hütete. Er war der Jüngste seines Vaters. Er war unpopulär, unbekannt, unscheinbar, so unscheinbar, dass selbst sein Vater Isai nicht daran gedacht hat, seinen Sohn dem Samuel gegenüber zu erwähnen, als der auf der Suche war nach dem künftigen König Israels. Irgendwie kriegt Samuel das raus, dass da noch ein weiterer Sohn auf den Herden unterwegs ist. Und so wird dann auch dieser David schließlich gesalbt und damit der Nachfolger Sauls ernannt. Und es ist von diesem Moment an, wo David gesalbt wurde, wo sich das Leben von David radikal geändert hat. Wo er vorher ganz unscheinbar auf den Wiesen unterwegs war mit seinen Schafen, war er jetzt, begann er mehr und mehr Bekanntheit im Volk Israel zu bekommen. Er wurde zu einem geliebten und geachteten Heeresführer in Israel. Ganze Reigen, Lieder wurden ihm zugunsten gesungen, weil man seine Taten bewundert hat. Er hatte das Privileg, am Tisch des Königs zu speisen. Er wurde einer der besten Freunde des Sohnes des Königs, Jonathan. Doch die Eifersucht Sauls, die sich dann entwickelt, kehrt das Blatt wieder. Während er jetzt diese steile Karriere hingelegt hat, bekannt wird, einer der größten, bewundertsten Personen in Israel wird, wird dann der Neid von Saul umso größer, der förmlich in Rage gerät und sich auf die Jagd begibt, diesem Mann das Handwerk zu legen, ihn zu töten und damit endlich Ruhe zu schaffen und sich selber wieder ins Licht rücken zu können. Von dem Moment an ist David nicht mehr der angesehene Heeresführer, der bewunderte Mann, sondern plötzlich wird er mehr und mehr zu einer verachteten Randfigur. Eine Randfigur, die fliehen muss von Ort zu Ort, die verraten wird. In jeder Stadt, wo er sich begibt, verrät man ihn an Saul. Er ist nirgendwo mehr sicher. Und es gibt zweimal auf dieser Flucht vor Saul die Situation, dass er sich in einer Höhle versteckt. Einmal beschreibt uns das Samuel in 1. Samuel 22, wo er sich in der Höhle Adullam versteckt. Ein anderes Mal beschreibt er die Situation in 1. Samuel 24 in einer Höhle in Engedi. Das sind zwei unterschiedliche Höhlen, aber beide Male ist er auf der Flucht. Beide Male ist er in Gefahr und beide Male muss er sich vor Saul verstecken. Wir sehen aus dem Psalm nicht ganz genau, in welcher dieser Höhlen er geschrieben wurde, aber nichtsdestotrotz wissen wir, dass die Situation und die Umstände, in denen er sich befand, sehr ähnlich waren. David ist umgeben von ein paar Männern, die selber wie er gejagt sind und verachtet sind. Und denn in dieser Situation, in der Finsternis der Höhle, macht sich das Gefühl der Einsamkeit breit. Seine Freunde kann er nicht mehr sehen oder besuchen. Zu seiner Familie kann er nicht mehr gehen. Seine Heimat hat er nicht mehr zur Verfügung. Und überall, wo er sich hinbewegt, wird er möglicherweise noch verraten, sodass Saul erst recht auf seine Spur gerät. Und in dieser Situation herein ruft er jetzt zu Gott in Vers 2. Mit meiner Stimme schreie ich um Hilfe zum Herrn. Mit meiner Stimme flehe ich zum Herrn. Wir können uns das förmlich vorstellen, in dieser Einsamkeit, in der er ist, in der düsteren Aussicht, die er hat, wo die Stimme Gottes, das Wesen Gottes so fern scheint, selbst die Versprechen Gottes scheinen so fern zu sein, dass er jetzt umso lauter seine Stimme erhebt. Herr, ich schreie, hilf mir, tu doch was, nimm dich meiner an. Und so ist er in dieser Gefängniszelle der Einsamkeit völlig abgekapselt von der Welt um sich herum und selbst Gott scheint ihm fern, hilf mir doch. Und es bleibt nicht dabei, wir lesen weiter in Vers 3, wozu dieser Schrei ihn jetzt führt. Vers 3, ich schütte meine Anliegen vor ihm aus, meine Not erzähle ich vor ihm. Also es bleibt für David nicht mal einem Stöhnen oder einem unaussprechlichen Schrei, sondern er fängt jetzt an, seine Anliegen vor Gott auszuschütten, auszubreiten. Das Wort Anliegen ist in der Schlachter mit Klage übersetzt. Das ist das, was David hier macht. Er klagt jetzt vor Gott. Und zwar so wie einen vollen Becher, den er förmlich auskippt vor Gott. Wie ein Kipplaster, der jetzt die Ladefläche hebt und alles vor ihm ausschüttet. So schüttet David seine Klage vor Gott aus. Und wir sehen, dass er sich hier jetzt sein Gegenüber in Gott selbst sucht. Während er in einer Situation ist, wo niemand hört, weiß er, Gott hört. Während er in einer Situation ist, wo niemand sich ihm zuwendet, weiß er, Gott wird sich mir zuwenden. Und so tut er jetzt genau das, wozu Paulus die Christen auffordert in Philipper 4, Vers 6. Die Stelle dürft ihr gerne aufschlagen. In Philipper 4, Vers 6 ermahnt Paulus die Philipper. Und er beginnt dort, ihnen zu sagen, seid um nichts besorgt. Liebe Philipper, seid um nichts besorgt. Dann denkst du dir, ja, danke Paulus, was mache ich denn jetzt damit? Und diese Anweisung wäre auch ziemlich haltlos, wäre sie nicht mit weiteren Anweisungen verknüpft. Paulus geht nämlich weiter, seid um nichts besorgt, sondern... Tut etwas stattdessen, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Bekämpft eure Besorgnis dadurch, dass ihr zu Gott geht und all das, was ihr in euren Herzen regt, vor ihm ausschüttet. Das ist das, was Paulus den Philippern sagt. Und genau das ist es, was David in Psalm 142 tut. Er schüttet seine Anliegen aus. Und die Anweisung, die Paulus gibt, ist jetzt genau das, was er umsetzt. Nämlich sich nicht ständig selbst um seine Sorgen zu drehen. Nicht ständig nur dabei sitzen zu bleiben, sondern den Ausweg darin zu finden, diese Sorgen vor Gott kund zu geben. Und das ist etwas, was du, lieber Christ, lernen musst. Wenn du den Eindruck hast, dass du völlig allein bist, verlassen bist von deinen besten Freunden und du oder den Eindruck hast, du stößt nur auf Unverständnis und nicht weiter weißt, dann suche dir ein Ohr, das hört in Gott. Dann suche dir deinen Konversationspartner in Gott und dann schütte vor Gott alles aus. Und das ist es, was Gott dir sagt, sogar befiehlt, dass du deine Anliegen vor ihm zur Sprache bringst und ihn um Hilfe bittet. Er ist deine erste Adresse in deinem Leid. Die Leitung zu ihm ist immer frei, auch wenn es nicht so scheint. Der Zugang zu ihm kann nicht verwehrt werden, auch nicht durch die dicksten Gefängnismauern der Einsamkeit. Er ist immer mit einem hörenden Ohr bereit und deshalb richte deine Klage an ihn und das musst du lernen. Wenn Gott der Einzige ist, der eine Lösung für dein Leid bereit hat, wenn Gott der Einzige ist, der die Einsamkeit wirklich bekämpfen kann, dann darfst du dich auch immer als sein Kind an ihn wenden. An den, der die Macht hat, dir zu helfen. Nun stell dir mal vor, du seist ein Kind in der Not. Ganz banal, du hast mit dem Schloss auf der Toilette gespielt und dich eingeschlossen. Nun könnte dieses Kind entweder ein Geschwisterchen herbeirufen, hilf mir bitte. Nun, dieses Geschwisterchen wird genauso hilflos vor dem Schloss stehen und sich fragen, was sie wohl tun können. Oder du entscheidest dich für die bessere Lösung, nämlich du rufst deine Mutter oder deinen Vater, die mit ganz einfachen, gezielten Anweisungen dir helfen können, wieder aus der Bredouille rauszukommen. Und manch ein Christ muss lernen, dass seine Last des Herzens nicht zuerst vor den Geschwisterchen auszukippen, nicht zuerst zu den Mitchristen, Mitmenschen oder Familiengliedern zu gehen und zu denken, so, hier ist es, jetzt hilf mir mal damit. Denn was dann passiert ist, dass ihr beide ahnungslos in dem Müll herumsucht und keine Lösung findet. Aber was ein Christ lernen darf und muss, mit diesen Dingen zuerst zu Gott zu gehen, der dann auch in der Not helfen kann. Denn Gott sieht viel mehr, als du sehen kannst. Und Gott weiß viel mehr und er versteht viel mehr. Und vor allen Dingen ist Gott der einzige Retter, der daraus heraus helfen kann. Er ist deine Adresse, deine erste Adresse im Leid. Und diesen Zugang musst du ernst nehmen. Und diesen Zugang musst du lernen, deine Klage vor ihm auszuschütten und immer wieder die vor Augen zu halten. Der Retter ist allein er. Der Retter ist nicht dein Ehepartner. Der Retter wird nicht ein Therapeut sein. Der Retter wird nicht ein Freund sein. All das könnten Begleiter werden in deinem Leid, die dir helfen werden, aber sie werden nie ultimativ die Lösung bringen können. Keiner von ihnen wird der Retter sein. Und deshalb gewöhn dir an, zu Gott über dein Leid zu reden. Es auszuschütten. David sagt hier gar in Vers 3, ich erzähle meine Not. Ich lege sie ihm dar. Ich mache es kund. Und es ist nicht so, dass du Gott dann erzählen musst, oh Gott, du hast was verpasst hier und da drüben ist mir was passiert. Darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, dass er nicht Bescheid weiß. Er weiß Bescheid, aber er will von dir, dass du lernst, das zu ihm zu bringen. Denn er will sich darum sorgen, er will sich darum kümmern und er will dir damit helfen. Und deshalb musst du ihm diese Last bringen und dein Kleid vor ihm klagen. Klage dein Leid vor ihm. Das ist es, was David hier tut. Er schüttet sein Herz vor ihm aus und er legt es da, wie es ist. Und er bittet sich gleichzeitig Hilfe von ihm. Und so ist die Kommunikation zu Gott der erste Schritt aus der Einsamkeit heraus. In dem Wissen, dass du einen hast, der zuhörst, wenn niemand sonst zuhört. Und dass du jemanden hast, der versteht, wenn niemand sonst dich versteht. Schütte deine Klage vor Gott aus. David fährt weiter in Vers 4. Als mein Geist in mir ermattete, da kanntest du meinen Pfad. David beschreibt hier eine Seele, die verschmachtet, verhungert, verdurstet, geschwächt ist. Und wenn jemand so schreibt, dann sieht er sich auf dem Weg des Todes. Ohne Ausweg, ohne Weg voran. Geschwächt. Aber er sagt dann auch, du kanntest meinen Pfad. Die Wahrheit, die David hier kundgibt, ist, ich weiß nicht weiter. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ich sehe keinen Ausweg, aber ich weiß, du kennst meinen Weg. Du siehst einen Weg voran. Du weißt, wo es lang gehen könnte. Aber das, was ich sehe, ist alles andere als positiv. Denn was sieht David hier? Wir sehen ja weiter in Vers 4. In Vers 4 sagt er weiter, auf dem Weg, den ich wandle, haben sie mir Schlingen gelegt. Also er sieht einen Weg, den Weg, den er geht, aber der ist förmlich ein Minenfeld, das in jedem Moment losgehen könnte. Eine Falle nach der anderen, nur Gefahren, keine Sicherheit, kein Überleben. Aber Gott weiß den Weg. Und so sagt er jetzt in Vers 5, es ist nicht nur so, dass mein Weg gefährlich ist, sondern gleichzeitig bin ich auf diesem Weg auch völlig allein. Vers 5, schau zu Rechten und sieh, ich habe niemanden, der etwas von mir wissen will. Verloren gegangen ist mir jede Zuflucht. Niemand fragt nach meiner Seele. Völlig allein in seinem Elend. Und gerade David kann das sagen, der einen so hohen Bekanntheitsgrad hatte, wo ihn alle zugejubelt haben und jetzt plötzlich will niemand mehr sein Freund sein. All das, was er einmal bewerkstelligt hat, ist den Leuten jetzt völlig egal. Jetzt will man nicht mehr Zeit mit ihm verbringen. Jetzt will man ihm nicht mal mehr eine Herberge bieten. Jetzt ist er völlig allein. Hier ist ein Gerechter, ein Mann Gottes, ein Christ, der hier die Ungerechtigkeit eines Machthabers an sich selbst zu spüren bekommt, die dazu führt, dass der öffentliche Druck auf ihn höher wird und er sich dadurch nur noch mehr alleine und alleine gelassen fühlt. Und es ist diese Einsamkeit, die David hier erlebt, die einem Christen nicht fremd ist. Es ist diese Einsamkeit, von der Paulus selbst beschreibt, als er zu Timotheus schreibt in seinem Brief, niemand stand mir bei. Paulus war für das ganze Christentum eingetreten, für den Kaiser eingekerkert worden, damit er für die Christen einstehen konnte. Und was geschieht, wenn er dann vor Gericht ist? Alle verlassen ihn. Und damit folgt er dem Beispiel seines Herrn selbst, der den Jüngern gesagt hat, ihr werdet mich alle verlassen. Petrus sagte, nee, das passt nicht. Ich bleibe immer an deiner Seite. Und als es dann hart auf hart kam, war selbst Petrus weg. Und Jesus stand alleine vor Gericht. Einsamkeit ist der Weg vieler Christen gewesen, wo sie verlassen wurden von denen, die ihnen lieb sind, verlassen wurden von denen, die sonst zugehört haben, von denen man sonst erwartet hatte, dass sie selbst bei dick und dünn immer noch an ihrer Seite gewesen wären. Und am Ende ist niemand mehr da, dem sie vertrauen konnten. Dann rede zu Gott. Denn er ist der erste Ansprechpartner in deinem Leid und du darfst ihm mutig jederzeit deine Klage ausschütten und du darfst ihn mutig jederzeit um Hilfe bitten und du darfst dich mutig jederzeit an ihn wenden. Und dieses Reden dann zu Gott, das David hier kundtut, stützt sich aber gleichzeitig auch in seiner Überzeugung. Und damit kommen wir zum zweiten Schritt. Zweitens, vertraue auf Gott in deiner Einsamkeit. Denn jetzt hier in Vers 6 gibt David einen Einblick in sein Herz, welche Überzeugung ihn in dieser Situation treibt, wie er Gott gegenübersteht. Und wir sehen jetzt in Vers 6, fängt er an, zu dir habe ich um Hilfe geschrien, Herr. Nun, das wissen wir schon, wir haben in Vers 1 schon gelesen, zu dir schreie ich, richtig? Und jetzt ist es wie eine Wiederholung und nochmal eine Bestätigung, ich habe zu dir um Hilfe geschrien. Das habe ich getan. Ich habe mich an dich gewendet, aber ich habe das aus einem gewissen Grund getan und ich habe eine gewisse Überzeugung über dich und die legt er jetzt da in Vers 6, wenn es weitergeht. Ich habe gesagt, du bist meine Zuflucht, mein Teil im Land der Lebendigen. Du bist meine Zuflucht. Während David also keine Zuflucht mehr bei den Menschen hat, jeder ihm eine Herberge verweigert, hat er immer noch die Zuflucht bei Gott. Und es ist an diesem Punkt, wo er völlig allein ist in einer Höhle, die ihm nicht gehört und jetzt ausrufen kann, du Herr bist meine Zuflucht. Unter deinen Flügeln werde ich mich bergen. Bei dir finde ich Schutz und Sicherheit. Gott ist jetzt der Ort, den er aufsucht, der Ort, den er immer noch hat, auf den er sich berufen kann, der Platz, der ihm nicht genommen wird. Aber nicht nur das. Er sagt nämlich nebst der Zuflucht in Vers 6, wir lesen ein weiteres Wort, das er nutzt, mein Teil im Land der Lebendigen. Mein Teil ist ein Wort, das man übersetzen könnte mit Erbteil, Besitz. Und wenn die Psalmen von Land der Lebendigen sprechen, dann ist es ein poetischer Gebrauch der Sprache, dem sie gegenüberstellen, dem zum Totenreich. Also entweder bist du im Totenreich oder im Land der Lebendigen. Totenreich ist nach dem Tod, selbstverständlich. Land der Lebendigen ist vor dem Tod. Also David spricht hier die Zeit an auf der Erde. Land der Lebendigen ist die Erde selbst, wo er unterwegs ist. Und es ist dieses Land der Lebendigen, wo jeder andere seine Hoffnung auf alles Mögliche setzt. Seinen Besitz, sein Vieh, das er hatte, seine Häuser, die er gebaut hat, die Leute, die er um sich herum hat. Und auf dieser Erde sagt Gott, sagt David jetzt, das, was ich wirklich besitze, das, worauf ich mich wirklich verlassen kann, ist nicht all das, was ich haben könnte, sondern Gott allein. Und jetzt musst du dich nochmal in die Lage von David versetzen, der in dieser Höhle sitzt, wo er wirklich verlassen ist und die Feinde ihm auf der Pirsch sind und die Gefahr unheimlich groß ist, wo er sich jetzt darin erinnert, ich sitze hier zwar in einer Gefängniszelle der Einsamkeit, aus der ich mich selber nicht retten kann, aber ich bin immer noch Kind des lebendigen Gottes. Obwohl es nicht so aussieht, tanze ich eigentlich auf den Auen meines Gottes und ich schlafe im Bett des Palastes meines Gottes und ich bin immer noch Kind meines Gottes, das jederzeit eine Audienz zu meinem Gott haben kann. Ich gehöre ihm immer noch. Das malt er sich hier jetzt in dieser Situation, wo es so ausweglos ist, wo es so dunkel ist und wo er so alleine sieht, ist vor Augen, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes und nicht nur das, er ist mein. Und wenn du jetzt morgens aufwachst und das Gefühl der Einsamkeit dich wieder einmal übermannt und du dich völlig alleingelassen fühlst, dann wehe dir, wenn du diesen Gott nicht kennst. Dieses Gefühl ist trostlos. Aber es ist Gott selbst gewesen, der in Jesus Christus kam, um das Grundproblem der Einsamkeit zu beheben. Nun, das Grundproblem ist nicht, dass zu wenige Leute da wären oder die falschen Leute da wären. Das Grundproblem ist die Sünde, die Einzug nahm in 1. Mose 3 und seitdem den Menschen von Gott trennt und auch Menschen von Menschen trennt. Und so ist die Einsamkeit, die manch einer von euch erleben mag oder fühlen mag, eine Konsequenz des Sündenfalls, die nur behoben werden kann, ultimativ behoben werden kann, wenn die Sünde, die jetzt trennt, bereinigt wird. Und es ist für diese Sünde, für die Jesus Christus kam, für die er starb und für die er auferstanden ist. Und jeder, der an ihn glaubt, kann jetzt mit David das ausrufen, was er tut. Nämlich, er ist mein Teil. Er gehört mir. Und wenn du dann also als Christ morgens aufwachst und die Einsamkeit dich übermannt, dann liegt der Trost nicht in der nächsten Person, die dir zuhören wird. Sondern dein Trost liegt ultimativ in der Tatsache, dass dieser Gott immer noch an deiner Seite ist und er immer noch dir gehört. Und dass nichts dich von seiner Liebe trennen kann, gemäß Römer 8. Und dass er das höchste Gut ist, das du erstreben kannst, gemäß Psalm 16 oder Philipper 4. Und wir fragen uns dann manchmal, was muss Gott alles tun, um uns vor Augen zu malen, wie sehr wir ihn brauchen? Und so kann deine Einsamkeit auch eine Erinnerung daran sein, dass du ihn hast. Was du bis jetzt im Lärm, in den guten Zeiten, in der Gemeinschaft, in der Gruppe von vielen nicht wahrgenommen oder gesehen hast, wird in der Stille, wenn alles weg ist, ganz deutlich. Und es wird in diesem Moment noch deutlich, woran du bis anhin festgehalten hast. Und ob du auf das Richtige gesetzt hast. War deine Hoffnung mehr verankert auf deine Freunde, auf deine Familie, auf deine Arbeit, auf dein Geld? Und was passiert jetzt, wenn diese Dinge nicht mehr da sind? Wenn du merkst, mit auf deine Freunde kannst du nicht zählen, auf deine Familie wurdest du vielleicht verstoßen, deine Arbeit hast du verloren, dein Geld ist auch nicht mehr sicher. Und dann ist am Ende nur noch der Ruf aus der Gefängniszelle der Einsamkeit, die David hier bringt, der Ruf in dem Moment, wo alles verloren erscheint, wo immer noch gilt, ich habe immer noch alles, was ich brauche. Und ich habe sogar noch viel mehr, ich habe so viel mehr, als ich verdiene. Ich bin immer noch, obwohl ich nichts mehr habe, geborgen in der geschützten, schützenden Hand meines Gottes. Und ich bin immer noch zu Hause bei ihm. Und ich bin immer noch seins und er ist immer noch mein. Obwohl ich im Moment nichts davon sehe und nichts davon die Welt um mich herum sieht. Das ist das Bekenntnis von David. Und das ist dein Bekenntnis, wenn du Gottes Kind bist. Mit der Errettung hat er dir alles geschenkt. Und er ist dein. Und wir sehen also, dass der Glaube von David hier im richtigen Fundament verwurzelt ist. Er hat sein Anliegen jetzt ausgebreitet vor Gott. Er hat sein Bekenntnis vor Gott nochmal bestätigt und deutlich gemacht. Und jetzt richtet er sich an Gott mit dem dritten Schritt. Drittens, er bitte von Gott in deiner Einsamkeit. Jetzt wird er ganz konkret. Und er reiht hier jetzt drei Bitten aneinander, in denen er Gott um seine Hilfe bittet. Vers 7. Horche auf mein Schreien, denn ich bin sehr schwach. Horche auf mein Schreien. Höre darauf, was ich dir jetzt gesagt habe. Schenke dem Aufmerksamkeit. Handle aufgrund dessen, was ich dir gesagt habe. Das ist, was David ihn, worum Gott David hier bittet. Aber der Grund wird jetzt auch hier deutlich in Vers 7. Ich bitte dich zu handeln, in Vers 7, denn ich bin schwach. Und das ist der Punkt, an dem David hier steht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nichts bringen. Ich brauche Hilfe. Das ist der Punkt, den er hier deutlich macht. Und das ist der Punkt, an den Gott auch den Paulus geführt hat in 2. Korinther 12. Als Paulus mehrfach darum gebeten hatte, befreit zu werden und Gott ihm schließlich den Zuspruch gibt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Paulus musste lernen, dass Gott sich selbst, seine Kraft, seine Stärke noch mehr zum Ausdrücken bringen kann in der Schwäche, die Paulus gerade hat. Und das ist das, was die Bibel immer wieder deutlich macht, dass sie völlig gegensätzlich zu der Theorie von Darwin funktioniert. Darwin hat die These aufgestellt, der Stärkere gewinnt. Und die Bibel stellt die These auf, der Schwächere gewinnt. Während Darwin gesagt hätte, wer es schafft, selbst aus seiner Gefängniszelle auszubrechen mit allen Mächten, der ist der Starke, sagt Gott, nein, derjenige, der in seiner Gefängniszelle sitzt und einsam ist und weiß, ich kann es nicht, der wird gewinnen, weil er versteht, dass er die Kraft Gottes braucht. Und so sehen wir durch die Bibel hindurch, dass es immer wieder Gott das Schwache der Welt benutzt und erwählt, um seine Kraft zu zeigen. Dass Gott die Schwachen erhebt und die sich der Elenden annimmt, dass Gott für die Kranken kam und nicht die Gesunden. Und dieser Punkt, an dem David also hier steht, dass er sagen kann, ich bin schwach, ist ein heilsamer Punkt in deiner persönlichen Beziehung mit Gott. Das ist der Punkt, wo du jeglichen Kampf aufgibst. Wenn du sagen kannst, ich bin schwach, ich kann es nicht tun. Und das führt dann dazu zu sagen, Herr, ich brauche dich. Es ist an diesem Punkt, wo Demut seinen Platz findet. Es ist an diesem Punkt, wo Abhängigkeit zu Gott seinen Platz findet. Und es ist an diesem Punkt, wo das Vertrauen zu Gott geprobt, aber auch verankert werden kann. An diesem Punkt ist David. Und jetzt lesen wir weiter. Er bringt eine zweite Bitte vor, ebenfalls in Vers 7. Rette mich vor meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Also er hat jetzt zuerst gesagt, ich bin zu schwach, ich brauche deine Hilfe. Und jetzt richtet er sich auf die Situation, in der er sich befindet. Rette mich vor dieser Situation, denn diese Situation ist mir zu groß. Ich bin zu schwach, die sind zu stark. Und David hatte es hier mit einer Übermacht von Saul zu tun. Saul hatte Tausende von gut ausgestatteten Soldaten an seiner Seite, die ihm geholfen haben, David zu finden. David hatte höchstens ein paar hundert, die alle schlecht ausgestattet und schlecht trainiert waren. Menschlich gesehen war die Situation ausweglos. Und Saul mit seinen Truppen war ihm völlig überlegen. Und was ihm dann deutlich war, ist, Gott, du musst mich von dieser Situation retten. Ich kann es nicht, die sind mir zu stark und du bist der Einzige, der mich retten kann. Rette mich aus dieser Situation. Und das ist der Ruf eines Christen, der realisiert, ich bin zu schwach, um gegen Sünde zu stehen. Ich bin zu schwach, um gegen die Welt zu stehen. Ich bin zu schwach, um weiter voranzugehen, aber du bist der Einzige, der retten kann. Und so führt David dann schließlich an in Vers 8. Führe aus dem Gefängnis heraus meine Seele, damit ich deinen Namen preise. Wieder poetische Sprache, um seinen Zustand zu beschreiben. Davids Seele ist momentan gefangen. In der Bedrängnis, in der er sitzt, in der Not, die er hat. Und er bittet sich von Gott Freiheit, Freimütigkeit, Rettung. Weg von dem Punkt zu kommen, an dem er jetzt steht. Jetzt klagt er, doch er möchte wieder an den Punkt kommen, wo er Gott loben kann und preisen kann für das, was er getan hat. Jetzt ist er in Bedrängnis, doch er möchte sich wieder an den Punkt kommen, wo er sich an der Rettung Gottes freuen kann. Und mehr noch, nicht nur das, wir lesen in Vers 8 weiter. Die Gerechten werden mich umringen, wenn du mir wohlgetan hast. Also David freut sich auf den Punkt, wo nicht nur er selbst Gott preisen kann, sondern wo er an den Tag erleben wird, wo Gerechte, andere, die Gott nachfolgen, ihn umringen und zusammen mit ihm sich freuen an dem, was Gott Gutes an ihm getan hat. Nun, es wird für David ein ganz konkreter Tag kommen, wo das der Fall ist. Er hat hier vor Augen, dass die Verheißung, die Gott dem Samuel gegeben hatte, auch tatsächlich eingetreten wird. Dass der Tag kommt, wo David gekrönt wird und König Israels wird und endlich das ganze Volk Israel zusammen sich freuen kann an der Güte, die Gott seinem Knecht gegenüber beweist. Darauf schaut er voraus und darauf blickt er hin. Und das ist auch deine Hoffnung in der Einsamkeit. Einsamkeit, die ihr Ende findet in Gemeinschaft. Seht ihr das? Am Anfang sagt er, ich bin ganz allein. Jetzt am Ende sagt er, es werden mich einst Gerechte umringen. Einst werde ich umgeben sein mit Leuten, die mit mir auf das gleiche Ziel gerichtet sind, die mit mir die gleichen Taten Gottes sehen und die mit mir vorangehen werden. Und das ist genau das, was wir immer wieder Schönes erleben bei einer Taufe. Wenn Menschen bekennen dürfen, wie Gott sie vorangeführt hat und sein Werk an ihnen gewirkt hat. Und diese Momente findest du in deinem Leben als Christ immer und immer wieder, wo Christen an deiner Seite staunen dürfen und sagen können, schau mal, wie viel Gutes Gott dir getan hat. Und nicht nur während deines Lebens, sondern ganz am Ende in Herrlichkeit wird dich keiner mehr alleine lassen, sondern du wirst umringt sein von allen Gerechten vor dem Thron Gottes und wir werden alle zusammen Gott preisen für das, was er Gutes an uns getan hat. Die Einsamkeit, die du jetzt erlebst, nimmt ein Ende. Und darauf blickt David voraus. Es wird einmal vorbei sein. Bitte auch du wie David. Wenn du auch allein bist und schwach bist und der Widerstand zu groß ist, die Rettung ist sicher. Wenn du einsam bist und merkst, dass deine Niedergeschlagenheit zu groß ist, dass du sie überwinden kannst, zu stark ist, die Versuchung ist zu stark, aber Gott gibt Rettung. So darfst du bitten, in der Wahrnehmung der Realität. Die Realität ist, ich bin schwach, der Widerstand zu stark, aber Gott gibt Rettung. Wir fragen uns jetzt am Ende dieser 8 Verse, ist die Einsamkeit von David vorbei? Sie ist es noch nicht. Am Ende dieser 8 Verse sitzt er immer noch in der gleichen Höhle wie zuvor. Die Situation hat sich noch nicht geändert. Er ist immer noch auf der Flucht. Die Krönung ist noch nicht gekommen. Aber was er realisiert in dieser Einsamkeit ist, dass er einen starken Begleiter hat, der immer hört. Und dass die Not, die er gerade erleidet, er nicht alleine tragen muss, sondern dass er sie ausschütten kann vor dem Gott, der ihn begleitet. Gott ist doch dein Begleiter in deiner Einsamkeit und deshalb suche ihn. Rede zu ihm. Klage vor ihm. Schütte dein Herz aus vor ihm. Vertraue ihm auch weiter. Und bitte mutig, dass er dir hilft. Vater, wir danken dir für diesen Psalm und wir danken dir dafür, dass du David diesen Wort noch gesegnet hast und diesen Zugang auch zu dir geschenkt hast, wo er in einer undurchsichtigen Not heraus dich suchen konnte, dich preisen konnte, dir auch sein Leid klagen konnte, Herr, und wir bitten dich, Herr, dass du in allem unseren Leid uns immer Gnade schenkst, diesen Zugang zu dir zu suchen, uns offen an dich zu wenden, als den, der wirklich hört und der auch wirklich helfen kann. Und unseren Trost in dir zu suchen, unseren Halt in dir zu suchen und unsere Hoffnung in dem zu verankern, was du noch alles tun wirst und was du schon getan hast. Herr, ich bitte dich darum, dass du das auch in unserem Leben verwirklichst und dass dieser Psalm nicht länger nur ein Psalm ist, den wir lesen, sondern ein Psalm wird, den wir dann auch leben, wenn wir ihn brauchen. Zu deiner Ehre. Amen.